Willst du Gewicht oder Fett verlieren? Eine einfache Frage mit einem provokanten Unterschied.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Wenn Menschen Diäten machen, benutzen sie häufig die Standardwaage, um herauszufinden, ob sie auf dem richtigen Weg sind. Allerdings ist diese ein sehr schlechter Gesundheitsindikator, weil sie nicht zeigt, was du abgenommen hast. Ist es Fett? Ist es Wasser? Sind es womöglich Muskeln? Besser wäre eine Körperfettmesswaage, auch wenn die Aussagekraft verhältnismäßig gering ist, bietet sie auf jeden Fall eine bessere Vergleichsmöglichkeit in Bezug auf den Muskelabbau und Fettabnahmeerfolg. Darum geht es heute aber nicht. Dazu habe ich schon mal ein extra Video gemacht, in dem ich selber, ich glaube, 8 verschiedene Körperfettmesswaagen zu Hause intensiv getestet habe. Ich werde das Video verlinken. Ich werde die Podcast-Folge verlinken. Heute geht es eher um das generelle Problem, wie abgenommen wird. Denn wir leben in einer schnelllebigen Welt. Überall gibt es Versprechungen in Verbindung mit Augen zu und durch. Du musst dich nur genug disziplinieren. Du musst hungern, extrem fasten oder vielleicht auch ein GLP-1-Agonist verwenden, also so eine Abnehmspritze wie Ozempic, Wegovy oder Mounjaro. Wichtig ist, ein schneller Gewichtsverlust ist ganz häufig auch Muskelverlust. Und das kann dich langfristig metabolisch älter und kränker machen. Und darum geht es mir heute in dieser Folge. Was bedeutet eigentlich 1 Kilogramm Körperfett wirklich? Das ist wichtig zu verstehen. 1 Kilogramm Speicherfett im Schnitzelfriedhof, im Schenkelsilber, entspricht ungefähr einem Energiespeicherwert von 7300 Kilokalorien. Ein realistisches Tagesdefizit, was wir auch mal eine längere Zeit ohne zu stark hungern zu müssen durchhalten können, beläuft sich auf ungefähr 500 Kilokalorien. Das bedeutet, dass wir für 1 Kilogramm Fettverlust, wir nehmen also diese 7300 Kilokalorien, teilen sie durch dieses tägliche Defizit von 500 Kilokalorien. Das sind ungefähr um die 2 Wochen, die wir brauchen würden, um 1 Kilogramm reines Körperfett zu verbrauchen, zu verbrennen. Und das geht eben nicht in 5 Tagen, wie es häufig irgendwie zu lesen ist oder zu sehen ist. Denn wenn wir in 5 Tagen dieses 1 Kilogramm verlieren, dann ist das definitiv nicht das reine Speicherfett. Das ist Wasser und das sind auch Muskeln. Und das muss man unbedingt berücksichtigen. Sobald wir ein höheres Defizit als diese 500 Kilokalorien am Tag fahren, reagiert unser Organismus mit einem Überlebensmodus, mit einem Hungersnotprogramm. Du darfst nie vergessen, dass sich der Mensch über hunderttausende Jahre Evolution entwickelt hat und die meiste Zeit in dieser Evolutionszeit hat er auch hungern müssen. Das gibt es ja heute bei uns gar nicht mehr. Wir machen zwar künstliche Hungersnöte, die nennen wir dann Diäten, aber der Organismus ist auf diese Notsparprogramme hervorragend justiert und das macht uns das Leben heute natürlich doppelt schwer, weil wenn wir Hungersnöte machen, sprich Diäten, haben wir trotzdem immer die Möglichkeit, sofort zum nächsten Kühlschrank, in den nächsten Supermarkt reinzulaufen, um uns eben dann mit Kaloriendruck zu betanken. Das heißt, wir brauchen heute auch, um diese künstliche Hungersnot aufrechtzuerhalten, eine enorme Disziplin. Ich sage vorneweg, das ist schon mal eine völlig falsche Herangehensweise. Okay, warum steuert der Körper eigentlich dagegen? Naja, es ist eine physiologische Gegenmaßnahme. Bei diesen Crash-Diäten, und ich meine mit Crash-Diäten Diäten, die über einen längeren Zeitraum weniger als 1000 Kilokalorien pro Tag abverlangen, dann sinkt nämlich der sogenannte Grundumsatz, also das, was du brauchst, ohne dich wirklich aktiv zu bewegen. Das, wenn du nur auf der Couch rumliegen würdest, das ist der Grundumsatz. Was du brauchst für die Gehirnleistung, für die Organfunktion, letztendlich auch für die Körperwärmeherstellung. Was macht der Körper? Er deaktiviert oder er senkt das Schilddrüsenhormon T3, das freie T3 wird herunterreguliert. Das ist nämlich die aktive Form, die letztendlich dann auch dafür sorgt, dass der Stoffwechsel rund läuft. Also ist das höher, ist es besser, als wenn es niedriger ist in diesem Fall. Ja. Dann, was ebenfalls passiert, eine solche typische Hungersnot, eine Diät, ist nichts anderes als purer Stress für den Organismus. Also schüttet der aus den Nebennierenrinden Cortisol hoch. Der fährt das hoch und wenn Cortisol hoch ist, hat es gleich mehrere Effekte. Zum einen wird das noch weniger vorhandene T3, wie gerade schon erwähnt, auch dann ein bisschen mehr zu RT3 umgewandelt. Das ist die inaktive T3-Form sozusagen. Das ist wie, das T3 ist wie ein Streichholz, das brennt und eben dann in den Minikraftwerkchen, den Mitochondrien, Brennstoffe anzündet, damit eben da ATP, Energie gewonnen werden kann. Und das Cortisol pustet sozusagen das schon brennende T3 aus. Das brennt nicht mehr und damit wirkt es auch nicht mehr. Und ganz wichtig ist an dieser Stelle, sowas wird nicht passieren, wenn du eine moderate Kalorienreduktion zwischen, ich sag mal, 200 und auch bis zu 500 Kilokalorien pro Tag hast. Das ist wichtig zu verstehen, dass wir eben auch dieses Kaloriendefizit erreichen können, ohne uns große Sorgen zu machen um diesen Mechanismus der Energieeinsparung. Das nächste ist, was wir brauchen, wenn wir nur moderat Kalorien einsparen, ist auch eine Nährstoffsättigung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der häufig eben nicht beachtet wird. Der Körper braucht nicht nur Kalorien, er braucht auch Nährstoffe, die mit den Kalorien geliefert werden. Das sind Vitalstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Das sind hochungesättigte Fette, also EPA, DHA. Das sind bestimmte Aminosäuren, die wir unbedingt brauchen. Das heißt, das ist der Blick über den Tellerrand der Diäten hinaus, die eben nur sagen, du musst nur weniger Kalorien essen, als du verbrauchst, dann nimmst du ab. Was korrekt ist, aber der Körper ist ein Biochemiebaukasten und braucht eben auch genau solche Stoffe, um langfristig die lebenserhaltenden Funktionen aufrechtzuerhalten und auch gerne ein bisschen verschwenderisch mit dem Speicherfett umgehen zu können. Okay, zurück zum steigenden Cortisol. Das Blöde ist, wenn wir eine maximale Kalorienreduktion haben und das Cortisol ausgeschüttet wird, weil es eine Stressreaktion des Körpers ist, dann musst du wissen, dass Cortisol dafür sorgt, dass Muskelgewebe über die sogenannte Gluconeogenese in der Leber zu Energie umgewandelt wird. Und damit haben wir einen signifikanten Muskelabbau. Und das ist ein ganz großes Problem, auf das ich nachher noch zu sprechen komme. Was sich ebenfalls verändert, ist das sogenannte NEAT, N-E-A-T geschrieben. Das ist die Non-Exercise Activity Thermogenesis oder in Deutsch weniger rumgehampelt im Alltag. Das heißt, wenn wir den Körper unter Stress setzen mit zu wenig Kalorien, dann werden wir deutlich beruhigt, ruhiger. Wir bewegen uns nicht mehr, wir zappeln nicht mehr so gerne wie früher, wir zappeln nicht mehr so viel herum, wir werden insgesamt ruhiger in uns und das spart natürlich dann über die Dauer auch eine ganze Menge Kalorien ein. Dann das Hungerhormon Ghrelin, das wird nach oben reguliert. Das Sättigungshormon Leptin, das wird sinken. Dann Testosteron und auch IGF-1, das sinkt ebenfalls unter einer massiven Kalorienrestriktion und das wiederum hat zur Folge, dass Muskel abgebaut wird und dass wir weniger Antrieb haben. Und das sorgt eben dafür, dass wir weniger von diesem Need haben, wie gerade schon angesprochen. Merke dir, der Körper ist kein Taschenrechner. Er ist ein Überlebenssystem und ein Biochemiebaukasten. Was wäre die Lösung, jetzt mal direkt vorneweg, um dem was entgegenzusetzen? Proteinbetonte Ernährung, damit der Körper eben keine Muskeln abbaut oder möglichst wenig, plus Krafttraining, um den Reiz zu setzen, damit er möglichst wenig Muskeln abbaut und die Proteine eben dann letztendlich auch in die Muskulatur verfrachtet, da wo sie auch hingehört. Der nächste Punkt, ich möchte gerne über die GLP-1-Agonisten, über diese Abnehmspritzen sprechen. Ich finde die grundsätzlich gut, weil alles, was Übergewicht reduziert, wird für den Organismus zum Vorteil in Sachen Gesundheit sein. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die man dringend beachten muss, die aber leider zu wenig beachtet werden. Über die möchte ich sprechen. Also, Studien zeigen nämlich, dass ein Gewichtsverlust über diese GLP-1-Agonisten, ich nenne es jetzt Abnehmspritzen, einen relevanten Muskelabbau zur Folge haben. Der Grund? Es sorgt dafür, dass wir deutlich weniger Appetit haben. Wir haben einfach keine Lust mehr zu essen. Das ist wie einmal gegessen und dauernd satt den ganzen Tag. Das ist ganz typisch für diese Abnehmspritzen. Das macht dieses notwendige Kaloriendefizit. Das ist natürlich gut. Das heißt, die Kalorien gehen nach unten. Das heißt aber auch, dass das Protein deutlich weniger wird, als es schon vorher meistens eher zu wenig war. Und wenn das Krafttraining fehlt und der Körper eben damit teurem Gewebe sparen möchte, das heißt eben keine Muskeln beschützen möchte, weil es ihn ständig Kalorien kostet, dann wird er die Muskulatur abbauen. Und das ist das, was wir auf gar keinen Fall wollen. Muskeln sind ein Überlebensschutz. Wie gesagt, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Du musst sie deshalb unbedingt verteidigen. Und auf der anderen Seite ist er ein stoffwechselaktives Gewebe, das nicht wahnsinnig viele Kilokalorien am Tag verbraucht, aber es summiert sich über die Wochen, Monate und Jahre. Das langfristige Risiko, weniger Muskeln, weniger Grundumsatz, größerer Jojo-Effekt nach Therapieende, wenn du nicht ein Leben lang diese Abnehmspritze verwenden möchtest. Was ist die Lösung? Und das ist jetzt der ganz entscheidende Punkt. Und dann haben die Abnehmspritzen ihre wunderbare Berechtigung. Wenn du es schaffst, mit der Abnehmspritze gleichzeitig dein grundsätzliches Essverhalten auf gesund zu ändern, und da mache ich es jetzt mal ganz einfach, einer der wichtigsten Punkte ist, ja, weg mit Zucker, weg mit Weißmehlprodukten, das kennst du rauf und runter. Der Fokus sollte einfach sein, nicht etwas wegzunehmen, sondern etwas mehr dazuzunehmen. Und das ist Protein. Du brauchst mehr Proteine. Abnehmspritze in Kombination mit Protein und, ganz wichtig, Krafttraining. Kurz und intensiv. Dann ist eine Abnehmspritze extrem wirkungsvoll in Sachen Gesundheit. Ja, warum ist denn ein Muskelverlust langfristig gefährlicher als das Körperfett, was man vielleicht behalten würde? Das hat metabolische Folgen. Weniger Muskeln bedeutet weniger Glukoselager. Und damit habe ich ein höheres Diabetesrisiko. Wichtig ist zu verstehen, der Körper vermeidet hohe Blutzuckerwerte, indem er Insulin ausschüttet. Das Insulin macht die Zellen auf, damit die Blutglucose eben in die Zelle rein verfrachtet, geparkt wird, um eben dann dort im besten Fall durch regelmäßige Bewegung verbraucht zu werden. Die Muskulatur neben der Leber ist der größte Glucosespeicher. Wenn wir aber immer weniger Muskeln haben, haben wir weniger von dem Speicher. Und das bedeutet, dass es keinen Platz mehr für den vielen Zucker im Blut gibt, wenn wir weiter sehr, sehr kohlenhydratreich, insbesondere süß essen. Und dann machen die Zellen dicht, weil sie überfüllt sind. Und dann steigen wir uns langsam rein in das Diabetes Typ 2 Risiko, ja, weil das Insulin eben nicht mehr an den Zellen so wirken kann, weil die vollgestopft sind. Das nächste ist, das Problem des Muskelverlustes, und das ist das Hauptproblem, das ich jetzt schon zweimal angedeutet habe. Je älter, desto schlechter regenerierbar. Das bedeutet, Muskulatur oder Muskelgewebe kann sich bis ins hohe Alter aufbauen. Aber wenn man das nicht tut in schon jüngeren Jahren oder mittleren Lebensalter, dann ist es umso schwerer, später an die wertvolle Muskulatur ranzukommen. Und es heißt ja auch bewusst, dass viele Menschen eigentlich im besten Fall an Altersschwäche sterben. Das hat mit der Muskulatur zu tun. Ja? Weniger Muskeln heißt natürlich auch dann höhere Gebrechlichkeit. Und jetzt kommt eine echt heftige Zahl, beziehungsweise zwei. 60-Jährige, also 60 plus, 60 bis 70-Jährige, wenn die durch fehlende Muskulatur, insbesondere werden die sogenannten schnell zuckenden Muskelfasern abgebaut. Das sind die, die explosionsartig arbeiten können. Und damit dienen sie auch der Sturzprophylaxe. Du kannst dir vorstellen, wenn man stolpert über einen Teppichboden, über eine Kante und man möchte sich noch abfangen, dann schießt der Oberschenkel nach vorne und fängt einen im besten Fall ab, bevor man eben wirklich aufs Gesicht oder eben auf den Boden fliegt, ja? Und wenn die Muskulatur nicht mehr da ist, dann fehlt diese Explosivkraft und wir können einen drohenden Sturz nicht mehr abfangen. Wir liegen flach und im schlimmsten Fall haben wir einen Oberschenkelhals oder Beckenbruch. Und das macht einen sehr, sehr lange bettlägerig. Jetzt kommt eine harte Zahl. 60- bis 70-Jährige, da gibt es verschiedene Untersuchungen dazu. Ich habe mal so einen Mittelwert genommen. Innerhalb des ersten Jahres nach einem solchen heftigen Sturz mit Knochenbruch, also mit Oberschenkelhals, Beckenbruch, Bettlägerigkeit, 20% dieser Menschen sterben innerhalb des ersten Jahres, also innerhalb des Jahres nach dieser Verletzung. Und das finde ich eine sehr, sehr krasse Zahl, ein Fünftel sterben, weil das System natürlich dann bettlägerig so extrem schnell abbaut und wenn wir vorher keine Muskelreserven hatten, dann geht das umso schneller, dann ist das Risiko umso größer. Ja, wenn jetzt ein 60-Jähriger, ich mache es überspitzt, Bodybuilder das Problem hat, der wird mit größter Wahrscheinlichkeit nicht zu den 20% gehören, die sterben, außer er hat eben Pech, aber die Tendenz ist auf jeden Fall ganz klar zu denen, die eben schon mit sehr wenig Muskelkraft, Muskulatur in diese Verletzung reingegangen sind. Bei den über 70-Jährigen sind es schon über 30%, die innerhalb des ersten Jahres dann sterben. Denn wichtig ist, weniger Muskeln heißt auch ein schwächeres Immunsystem. Denn Muskulatur ist auch eine Proteinreserve für das sehr proteinhungrige Immunsystem. Das bitte auf dieser Strecke nicht vergessen. Dann weniger Muskeln heißt natürlich auch weniger Kalorienverbrauch, klar. Und das bedeutet auch, wenn wir normal weiter essen, dann werden wir halt eben auch immer flauschiger. Und Körperfett, insbesondere Viszeralfett, was sich im Bauchraum um die Organe aufbaut, ist sehr stoffwechselaktiv, leider im negativen Sinne, denn es produziert Entzündungsmediatoren und das belastet unser Immunsystem zusätzlich. Okay, wenn ich das für dieses Thema in einem Satz zusammenfassen würde, diesen letzten Punkt, der mir sehr am Herzen liegt: Muskeln sind das Organ der gesunden Langlebigkeit. Fett natürlich nicht. Okay, wie geht echter Fettverlust? Und zwar mit möglichst wenig Muskelverlust. Nummer 1, ein moderates Kaloriendefizit. Maximal 25% von dem, was du ohnehin isst. Das ist die Oberkante. Das hält die Hungerhormone sehr gut kontrollierbar. Dann Proteine, dass du wirklich mal bewusst auf deine Ernährung achtest, wie viel Proteine nimmst du pro Tag zu dir. Das sagt man nämlich, mindestens 1,5 bis 2 Gramm, die obere Zahl gilt für die sehr regelmäßig Muskeltrainierenden und auch für die Generation 60+. Also 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Normalgewicht. Normalgewicht ist Körpergröße in Zentimeter minus 100. Beispiel 170 cm groß, also 1,70 m, minus 100, das sind 70, 70 mal 1,5 sind knapp über 100 Gramm, 70 mal 2 sind 140 Gramm und das über 3 bis 4 Mahlzeiten über den Tag verteilt. Und ich sage dir, wenn du dich bisher noch nie dich damit auseinandergesetzt hast, das ist leichter gesagt als getan. 140 Gramm Protein aufnehmen, das ist für viele eine echte Challenge. Und damit verteilen wir automatisch auf dem Teller um, zu Ungunsten von Kohlenhydraten, die, wenn wir Bewegungshomöopathen sind, ohnehin nicht in diesen Mengen, wie sie heute konsumiert werden, gebraucht werden. Die Proteine, die machen noch so viele andere Dinge jenseits von Muskelschutz, Muskelverteidigung. Dann, um die Muskeln wirklich verteidigen zu können, braucht das ein Krafttraining. Mindestens 2-mal, sehr gut wäre 3-mal. Optimal wäre 4-mal die Woche und dann eben auch kurz und intensiv, am besten mit sogenannten Grundübungen. Das setzt nämlich das Signal in die Muskulatur, hey, ihr werdet gebraucht. Und wenn dann noch regelmäßig Proteine kommen, dann schaffen wir es sogar mit der Abnahme, Muskeln zu verdichten. Und das ist, wie gesagt, der Langlebigkeitsschutz, der gesunde Langlebigkeitsschutz. Das nächste ist Schlaf- und Stressmanagement, was leider unterschätzt wird. Gerade der Schlaf ist extrem wichtig, weil der sorgt dafür, dass wir genügend Reserven uns aufbauen über die Nacht. Das hält unsere Disziplin am Leben und es schafft auch, gerade mit dem Stressmanagement in Kombination, das Cortisol möglichst niedrig zu halten, auch während einer kalorienreduzierten Kost. Ja? Und das hilft natürlich dann, die Muskeln zu beschützen und eben, dass es nicht zur sogenannten Gluconeogenese kommt. Also Merksatz für dich, ohne Protein und ohne Krafttraining ist jede Diät ein Muskelabbauprogramm. Ich möchte noch was zum Rebound-Effekt sagen, zum Jojo-Effekt. Gerade nach Crash-Diäten oder eben, wenn man nur GLP-1-Fokus hat und irgendwann das Medikament einfach weglässt. Ja, wenn man das nicht macht mit Protein betont und kein Krafttraining macht, dann wirst du Muskelmasse, wird die niedriger sein als vor Beginn mit GLP-1 beziehungsweise der Diät, ja. Und du wirst dabei nur einen moderaten Fettverlust haben. Und das bedeutet, dass du sogar nach einer solchen Diät prozentual gesehen fetter bist als vor der Diät, weil du Muskeln mehr abgebaut hast, das ist die Regel, also mehr die Regel als die Ausnahme, als Fett. Somit hast du Fett ein bisschen reduziert, Muskeln mehr und es macht einen insgesamt höheren prozentualen Fettanteil. Das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Der ganze Körper wird doch irgendwie gefühlt ein bisschen matschiger, ja. Dann der Grundumsatz, der ist niedriger als vorher, weil wir Muskeln abgebaut haben, weil wir aktives T3 deaktiviert und runterreguliert haben. Dann sind die Hungerhormone aktiver als sonst, weil unserem Organismus ist die Optik ziemlich egal. Der möchte einfach Reserven aufbauen vor der nächsten Hungersnot, die ja viele Menschen immer und immer wieder machen, die aber heute eben Diäten heißen. Und deswegen wird auch jede weitere Diät immer schwieriger. Man braucht immer mehr Durchsetzungskraft. Man muss immer härtere Einschnitte fahren, wenn man immer die gleiche Art von Diät macht. Und dann diese psychische Restriktion, diese Essanfälle danach, die häufen sich natürlich dramatisch, was natürlich auch dann mit mit dem Abbau der Disziplin und auch mit der Aktivität der Hungerhormone zu tun hat. Und wenn das Fett zurückkommt und dann noch sogar zusätzliches Fett noch mit dazukommt, dann hat man dummerweise auch noch zusätzlich das Gefühl, wieder einmal versagt zu haben. Und je häufiger man Diäten macht, die nicht langfristig zum gewünschten Erfolg führen, dann kommen wir immer mehr rein in diese erlernte Hilflosigkeit. Ja, und reden uns dann ein, dass wir keine Disziplin hätten. Und dann werden wir umso anfälliger für schnelle Versprechungen, gerade aus Social Media. Da muss man heutzutage sehr aufpassen. Der Körperbau hat sich auch verändert zu Skinny Fat. Das heißt, dünn auf der Waage. Ja, vielleicht hat man sogar weniger Gewicht als vorher. Aber metabolisch ist man viel instabiler geworden, insbesondere durch den Muskelverlust. Und man ist dadurch auch kränker als davor. Das sollte man berücksichtigen. Okay, zum Abschluss dieses Themas heute. Frage dich nicht, wie werde ich leichter, sondern wie werde ich leichter, gesünder und, das ist das Wichtigste, stärker. Weil wenn du den Fokus auf stärker hast, dann wirst du definitiv nicht ums Krafttraining herumkommen und das wird dir langfristig enorm helfen, wenn du leichter werden möchtest. Und dann bleibst du auch noch bis ins hohe Alter gesund. Wie machst du das? Ich fasse zusammen, 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Normalgewicht, nochmal Normalgewicht ist Körpergröße in Zentimeter minus 100. Dann 2 bis 4 Mal Krafttraining mit Grundübungen. Und ich würde dir sogar empfehlen, wenn du jetzt nicht der leidenschaftliche Sportler bist, dass du Cardio erstmal weglässt. Ich möchte Cardio gar nicht schlecht sprechen. Ich halte aber das Krafttraining in diesem Kontext für deutlich, deutlich relevanter, als wenn man nur Cardio machen würde. Wenn du magst, machst du beides, so wie ich auch. Und dann ist natürlich wunderbar, klar. Esspausen einhalten, finde ich einen unterschätzten Punkt. Also keine Snacks zwischendurch und vor allem, Achtung, keine flüssige Kalorien in keiner Art und Weise. Und wichtig ist der langfristige Blick. Das heißt, denke in Monaten, nicht in Tagen. Und wenn du das Ganze mal sauber aufgearbeitet und schön durchstrukturiert, leicht umsetzbar im Alltag mit mir testen möchtest, ich habe für meine Community vor einiger Zeit die 7-Tage-Challenge ins Leben gerufen. Du findest den Link dazu für die kostenlose Anmeldung. Ja, die ist 100% kostenlos. Da ist auch keine versteckte Geschichte irgendwie hinten drin. Das war ein Danke an meine Community und es kam unglaublich gut an. Deswegen habe ich es dann geöffnet für praktisch auch Menschen wie dich, die sich für das Thema interessieren. Klick drauf, melde dich an für die 7-Tage-Challenge. Jeden Tag bekommst du eine super einfache Aufgabe und du bekommst dir auch sehr einfach verständlich erklärt, warum die so wichtig ist. Und dann kannst du diese Gewohnheitspunkte mit in die Zukunft übernehmen, sodass du immer auf lange Sicht gesündere Gewohnheiten hast und dich das langfristig zu deiner persönlichen Wunschfigur, aber mit ordentlich Muskeldichte, dass du das hinbekommst. Das wäre mein Wunsch. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, bleib gesund, aber mach auch was dafür.